SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Während die Große Koalition ihr Klimaschutzprogramm als Durchbruch feiert, kommt von Umweltverbänden, von Aktivisten und von Klimaschützern heftige Kritik. Die Fridays for Future in Deutschland sprechen von einem Eklat, die Deutsche Umwelthilfe von Versagen auf ganzer Linie und Greenpeace meint, die GroKo kann keinen Klimaschutz. Sind die Pläne unserer Bundesregierung wirklich so daneben? Hätten Sie sich die Nachtschicht eigentlich sparen können oder ist da auch was Gutes dabei? Darüber wollen wir heute diskutieren. Ich sage Werner.
Tobi, das war die perfekte Anmoderation einer Hörfunkdiskussion.
Ich weiß. Lass mich ausmoderieren. Ich wollte nämlich gerade sagen, sag doch mal, Mr. ARD-Umweltexperte, was war deine erste Reaktion aufs Klimapaket?
Keine gute. Also ich glaube, das sind auch so Mechanismen psychologischer Natur, denen sich keiner so ganz entziehen kann. Die Debatte davor hat natürlich Messlatten gelegt. Mhm. Und eigentlich waren die ja weit auseinander, CDU und SPD. Dann ging es immer nur um die Frage, kriegen wir nun eine Steuer oder kriegen wir einen Emissionshandel? Das sind ja so typische Dinge, die können Menschen verstehen. Aha, die wollen das, die anderen wollen jenes. Und dann gibt es das Battle High Noon der Cowboys. Der eine hat einen schwarzen Hut, der andere einen weißen. Die schießen aufeinander, einer fällt tot um und dann haben wir ein Ergebnis. Und diese Messlatte, das macht total wirre Vorstellungen, wie sowas wirklich aussieht. Am Ende musste auch mir ja irgendwie klar sein, da kommt ein Kompromiss raus. Ich dachte nur, dass dieser Kompromiss vorgezeichnet wäre durch das, was einige Wissenschaftler, die auch die Kanzlerin beraten, Edenhofer zum Beispiel, Potsdam-Institut, was die vorgelegt haben. Und da bin ich enttäuscht worden.
Würdest du sagen aber, dass das, was die Wissenschaftler vorlegen, wir steigen quasi direkt ein, der Hauptkritikpunkt ist, der CO2-Preis, der festgesetzt wurde, ist zu gering. Das Papier sagt, wir möchten 10 Euro pro Tonne. Und jetzt kommt die Frage, was hättest du dir gewünscht? 35 Euro pro Tonne?
Naja, 35, vielleicht sogar 50, das war das, was die Wissenschaftler so zum Start, und zwar nächstes Jahr oder übernächstes, vorgeschlagen haben, damit das überhaupt Zug kriegt, die ganze Sache. So, und dann kommen die da um die Ecke mit einem Paket, was in diesem zentralen Punkt weit, weit, weit hinter allen vorher diskutierten Zahlen zurückbleibt und zudem das Ganze noch auf eine Bank schiebt, weil es geht ja erst in 6 Jahren dann irgendwie so richtig los. Vorher sind das alles Peanut-Beträge, die da ziehen.
Ja, jetzt sind ja schon einige Kommentare zu diesem Klimaschutzpaket gesagt worden.
Und oh ja, alle böse auch von mir.
Ja, und alle Experten sagen, dieser CO2-Preis, der da steht, hat faktisch keine Lenkungswirkung. Ich habe mir auch einige Debatten angeschaut und stelle mal noch die Frage, ist denn nicht die Einführung einer CO2-Bepreisung generell, was die GroKo als Durchbruch feiert, ein Durchbruch? Kann man von 0 auf 100? Frau Schulze sagt, unsere Bundesumweltministerin, vor einem Jahr hätte noch keiner einen Preis für CO2 überhaupt möglich gehalten. Hier haben wir ihn. Also ist es quasi an sich gut gedacht, aber falsch umgesetzt?
Also fangen wir mit dem Guten an. Da hast du völlig recht. Das kann man mit ein bisschen mehr Abstand vielleicht auch etwas ausgeruhter machen. Ja, dass es einen CO2-Preis gibt, finde ich auch eine tolle Sache. Ich finde es übrigens auch sehr intelligent, das habe ich gleich gesagt, wie die das eingestielt haben. Weil sie haben diesen Konflikt zwischen Steuer und Emissionshandel ganz geschickt gelöst. Es ist ein Emissionshandel, aber er kommt erstmal daher wie eine Steuer. Faktisch ist das Gleiche. Das war nämlich auch immer eine wirre Diskussion. Also CO2 kriegt einen Preis, das haben sie auch geschickt gemacht. Wie? Das ist gut. Die Idee, dass man das jährlich überprüft, was beim Klimaschutz passiert, die ist auch gut. Die ist auch sehr prominent dargestellt worden. Das war das Erste, was die Ministerin, als sie rauskam, nach vorne getragen haben. Wir haben da einen tollen Überprüfungsmechanismus. Nur traue ich dem in der Substanz nicht viel zu. Aber die Idee ist auch gut. Weil man muss häufiger hinschauen und man müsste aber auch Sanktionen haben. Und da wird es dann knapp.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schön, jetzt gehst du schon zum Überprüfungsmechanismus. Also wenn er nicht sanktioniert wird, dann kann man sagen, ups, haben wir auch dieses Jahr mal wieder nicht geschafft.
Genau das. Also erstens, und jetzt fangen wir mit der Krittelei an. Erstens war die Idee, wir machen da mal langsam, um die Leute nicht zu erschrecken mit den Preisen, vor 10, 15, 20 Jahren eine sehr gute Idee. Ernst Ulrich von Weizsäcker, den kennt wieder jetzt keiner mehr, weil er schon älter ist. Auch ein Umweltökonom, der hat vor, ich glaube, 30 Jahren gesagt, Leute, lasst uns ganz langsam eine CO2-Steuer einführen. Können die Leute sich dran gewöhnen, die Wirtschaft kann sich umstellen. Das hat sogar mal gegeben, Anfang der Nullerjahre, 98 sogar schon, hat die damalige rot-grüne Koalition ja Steuern auf fossile Brennstoffe eingeführt, Energiesteuern. Und das hat man auch 3 Jahre lang gemacht und dann haben sie aufgehört, weil sie Angst vor den Wählern gekriegt haben, weil ist der Sprit dann merklich teurer geworden. Also das sind Ideen, die hätte man vor 20 Jahren machen müssen, durchziehen müssen, wenn wir heute jetzt weiter. Und dann kommt die Kanzlerin da aus dieser Nachtsitzung raus und sagt, also jetzt haben wir leider 20 Jahre nichts gemacht, das hat sie sogar fast wörtlich gesagt. Nun müssen wir aber dafür ganz langsam anfangen. Das ist Ironie, oder?
Das ist pure Ironie, denn der dritte Satz des Klimaschutzprogramms, was ich mir 2-mal komplett durchgelesen habe,
mein Gott,
sagt, es muss rasch und entschlossen gehandelt werden. Ja. Das ist ein Zitat. Was hat die GroKo da nicht verstanden?
Ich glaube, Sie haben es schon verstanden. Die Kanzlerin hat sich ja gerechtfertigt mit dem Satz, Politik ist das Machbare. Typischer Merkel-Satz und mir insofern sympathisch.
Die Raute, genau.
Ist mir schon sympathisch, weil es pragmatisch ist, aber ich glaube, man muss über diesen Satz ein Wort noch verlieren. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man sagt, Politik ist das Machbare oder Politik ist das, was wir glauben, machen zu können. Also die Politiker haben sich nicht getraut, mehr zu machen.
Ja.
Sie kamen nicht zusammen. Der Wirtschaftsflügel der CDU hat ja, so hört man ja immer stärker, die Bepreisung so niedrig gehalten.
Wollte ich gerade sagen, das Machbare heißt doch einfach nur, dass wenn man die Union nimmt, die will die Wirtschaft nicht verprellen, die SPD, die muss die Gewerkschaften auf Kurs halten und predigt die Sozialverträglichkeit und darauf muss Rücksicht genommen werden, ist ja auch richtig, aber man hätte es vereinen können. Und da kommen wir doch zum Preis. Was ist zum Beispiel ein CO2-Preis, den du auch sagst, der ist sozial verträglich, den können wir einführen, der bringt aber auch was.
Das weiß ich nicht, da kann ich auch nur das wiedergeben, was die Wissenschaftler halt sagen. Nehmen wir mal 35 zum Einstieg und dann ansteigend. Alle waren sich ja einig, dass man das Geld den Menschen zurückgeben muss. Es sollte ja auf keinen Fall die Staatskasse füllen. Das finde ich auch extrem wichtig. Da fehlen übrigens noch eine Menge Details in diesem Papier, aber das ist okay, es sind ja nur Eckpunkte, die vorliegen. Also ja, was wäre schlimm dran gewesen, eben 35 Euro je Tonne zu erheben und den Menschen das zurückzugeben? Dann hätten wir Lenkungswirkung. Lass uns das mal versuchen, an ein paar Beispielen zu diskutieren.
Ich bitte darum.
Dann wird das nämlich ein bisschen klarer. Mhm. Nimm mal den Autofahrer.
Ja.
Ja, das ist ja der am meisten beachtete, gehätschelte und
Andreas Scheuer sorgt dafür, dass
den ja, Frieden genau. Tut, ja. Welches Signal geht von diesem Papier für einen gut verdienenden Fernpendler mit einem SUV aus?
Darf ich? Keines. Überhaupt keines. Also 3 Cent würde der Liter teurer werden bei der Einführung des CO2-Preises. Fantastisch. Und wenn der Fernpendler in seinem SUV auch noch über 21 Kilometer zur Arbeit brettert, dann bekommt er noch 5 Cent mehr Pendlerpauschale. Es macht einfach rein gar nichts aus.
Ja, das glaube ich auch. Und erstens geht es unter im Grundrauschen der Benzinpreise.
Ja.
Das nimmt überhaupt keiner wahr, jedenfalls anfangs. Und das andere ist psychologischer Natur. Ich überlege von mir aus, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch, wie reagiere ich denn, wenn einer meine Gewohnheiten in Frage stellt. Also ich fahre da immer, tue ich nicht, aber ich fahre immer 40 Kilometer mit meinem schweren Boliden zur Arbeit, weil ich habe viel Stress und das ist gemütlich und da habe ich wenigstens da Ruhe. So, jetzt kommt das Signal, okay, du kannst bei der Steuer mehr absetzen, dafür zahlst du ein bisschen mehr Spritgeld. Unterm Strich wird sich das die ersten Jahre, nicht nur im ersten Jahr, für den SUV-Fahrer, Fernpendler, Gutverdiener sogar rechnen. Der verdient 1 Euro am Tag zusätzlich, der hat mehr in der Kasse als vorher. So, dann hat der doch überhaupt keine Notwendigkeit, das ist für mich der Punkt, darüber nachzudenken, dass er auch was anderes tun könnte. Natürlich kriege ich diese Pendlerpauschale auch, wenn ich mit der Bahn fahre.
Ja.
Und natürlich könnte ich viel mehr Geld in der Tasche haben, wenn ich mich anders verhielte. Aber ich ändere meine Gewohnheit doch nicht ohne Not. Das tut niemand.
Das tut niemand. Ich habe das für mich genauso runtergebrochen. Ich habe ja schon mal erwähnt, ich pendle an manchen Tagen 120 Kilometer mit meinem Auto, mit meinem Diesel. Das Einzige, was jetzt passiert ist, es lohnt sich noch ein bisschen mehr unterm Strich. Und ich finde es nämlich interessant, das ist noch ein Punkt, wir machen gleich weiter mit den Beispielen, aber alle wollen ja, dass die Menschen ihr Verhalten freiwillig ändern. Helge Braun, Chef vom Kanzleramt, CDU, sagt, die GroKo möchte, dass die Menschen freiwillig ihr Verhalten ändern. Generell steht auch in diesem wunderbaren Papier drin, das ist übrigens fast der letzte Satz, Bürgerinnen und Bürger machen sich darüber Gedanken, wie sie persönlich etwas zum Klimaschutz beitragen können. Diese weit verbreitete Bereitschaft wird die Bundesregierung unterstützen.
Ironie, oder?
Entschuldigung, wer ändert denn was? Wir haben auch schon mal gesagt, wir essen gleich viel Fleisch. Wir fliegen noch mehr denn je zuvor. Niemand ändert irgendwas freiwillig, also ganz, ganz wenig.
Ja, absolut. Warum sollte jemand wechseln? Also letzter Punkt zu diesem Beispiel. Das Bahnticket wird 13% billiger, möglicherweise, weil die Mehrwertsteuer entsprechend gesenkt wird. Gut, das ist ein Punkt mehr. Natürlich kann jeder umsteigen und jeder würde mehr sparen, wenn er die Pendlerpauschale Cash nimmt und ein Bahnticket kauft. Dann hat er am Ende wirklich was Tolles. Aber das ist die falsche Verteilung von Zuckerbrot und Peitsche. Das funktioniert nicht. Und das funktioniert auch nicht bei den Heizungen anderer Riesensektor. Klar, du kriegst 40% Zuschuss für eine neue Heizung. Aber ich habe auch da mal gerechnet, selbst wenn man die Endstufe dieses Anstiegs von CO2-Preis nimmt, also Mitte des nächsten Jahrzehnts, wird Heizöl 10 Cent teurer. Das tut weh, ouch, das möchte niemand. Aber dann geht der Preis aktuell 67 auf 77 Cent hoch. Aber das Preisrauschen der vergangenen zwei Jahre lag zwischen 66 und 95 Cent. Also hat da irgendjemand deswegen seine Heizung ausgebaut oder keine Ölheizung eingebaut? Also das wirkt nicht. Dieses Preissignal ist einfach jenseits irgendeines Korridors, in dem es wirken könnte. Was passiert? Ich kriege also die Abwrackprämie. Gut, ist eine gute Sache, wirkt nicht alleine. Ölheizungsverbot heißt es dann. Kommt erst nach 2025, nur für neue Heizungen. Es wird ja keinem die alte abgeschaltet, muss man betonen, das ist auch gut so. Aber das Verbot gilt auch nur dort, wo es möglich ist, steht auch da drin. Das heißt, Riesenscheunentore schon wieder auf. Auch nach der Mitte des nächsten Jahrzehnts sollen noch Ölheizungen gebaut werden. Hä?
Ja. Ja, es ist exakt so.
Es muss da Druck in den Kessel rein, denn was soll denn passieren? Wir müssen ganz schnell auf Wärmepumpen wahrscheinlich. Wir müssen auf Dämmung und wir müssen auf Solarthermie und dergleichen versuchen auszuwaschen. Geothermie, auch Wärmepumpe. Ja. Also all das muss kommen. Dazu muss man Architekten auf Vordermann bringen. Da musst du denen einen tierischen Druck machen. Die sind einer der Haupthemmschuhe, weil die oft überhaupt keine Ahnung von solchen Systemen haben oder das machen, was sie schon immer gut gemacht haben, aber nichts Neues. Da lohnt sich wirklich Geld reinzupressen.
Da sprichst du jetzt aber Innovationen an, da sprichst du auch Forschung an. Das muss man jetzt ja fairerweise sagen. Darauf setzt die GroKo in diesem Klimaschutzpaket ja auch, wie sie geschrieben hat. Sie möchte, dass Deutschland seine Stellung als innovativer Leitanbieter und Leitmarkt für klimafreundliche Technologien ausbaut und damit ein positiver Impuls für Wachstum und Wohlstand gesetzt wird. CO2-neutrale Technologien, made in Germany, fordert sie. Gehen wir doch mal darauf. Glaubst du daran, dass das genau in diesem Nachdruck auch passiert?
Nicht durch dieses Papier, wie gesagt, der Druck ist zu gering, aber ich glaube schon, dass das etwas ist, was hoffentlich mit Leben gefüllt wird. Es sind nur Eckpunkte, da kommt ja noch einiges hinterher, weil natürlich steckt da Musik drin und das muss man mitnehmen, weil wenn man mit der Wirtschaft arbeitet, ist es immer einfacher, als gegen die Wirtschaft zu arbeiten. Also ja, das wäre super, wenn das wirklich ernst genommen wird, haben alle was davon. Ja.
Bleiben wir noch mal beim Sektor der Energie. Was ich nicht so ganz verstanden habe, ich weiß, wir wollen es sozial verträglich machen, aber die Senkung der Stromkosten dadurch, dass die EEG-Umlage sinkt, übrigens wundervoll, 0,25 Cent pro Kilowattstunde, ich habe es ausgerechnet, für einen 3-Personen-Haushalt liegt das so bei 8 bis 9 Euro maximal im Jahr, die Ersparnis. Fantastisch, kann man sehr gut verkaufen. Warum braucht es die Senkung der Stromkosten? Ist das nicht das falsche Signal?
Also viele haben sich vorher schon auch für eine solche Senkung ausgesprochen, vor allen Dingen auch beim EEG, weil das tatsächlich dazu führt, dass die Menschen, die Haushalte, die normalen Menschen entlastet werden. Wenn man generell den Strompreis senken würde, dann profitiert auch sehr stark die Industrie. Das wollten die auch. Beim EEG, da sind die meisten energieintensiven Industriebetriebe ja befreit. Das heißt, da profitieren nur die Verbraucher, in Anführungszeichen. Insofern ist
mit
das nicht
unter einem Euro im Monat.
Ja, insofern ist das grundsätzlich nicht das Dümmste. Du kannst natürlich immer nur so viel Geld verteilen, wie du vorher eingenommen hast. Und da der CO2-Preis so niedrig ist, werden auch die Einnahmen niedrig sein. Da gibt es auch nichts rückzuverteilen. Das ist das Problem. Also das sind kommunizierende Röhren. Wenn der CO2-Preis höher wäre, könnte auch die Entlastung bei der Stromsteuer oder bei der EEG-Abgabe höher werden. Das wäre ganz super, wenn man das machen könnte. Denn die Erneuerbaren müssen gefördert werden. Einmal, da kommen wir noch dazu, aktiv, aber das ist eine psychologische Förderung. Wenn den Menschen gesagt wird, also gib Acht, diese Ausbau von Wind und Sonne belastet dich nicht mehr so, dich als Verbraucher, dann fördert das die Einstellung zu den Erneuerbaren. Dann sind die Menschen nicht mehr so sauer, dass sie sagen, ich muss hier in Summe die Verbraucher Milliarden aufbringen, um hier Wind und Solar zu fördern. Insofern halte ich das für einen guten Weg.
Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe darauf, dass niemand diese Rechnung anstellt, beziehungsweise so wie ich einfach mir gerade zugehört hat, weil dann würde er sagen, danke, eine weitere Verarschung. Aber kommen wir doch mal zu den Erneuerbaren. Bis 2030 65%. Aktuell haben wir schon über 40%. Das ist ja in den letzten Jahren doch angewachsen. Also der Stand heute ist 15% mehr als vor 10 Jahren. Ich halte das Ziel für realistisch. Ist es aber zu niedrig, frage ich mich.
Also es ist realistisch, wenn man sich das einfach weiter denkt, wie es in den vergangenen Jahren war. Aber das ist ja nicht so. Wir haben beim Windausbau ja einen Totalzusammenbruch. Und dann wird das schnell unrealistisch, dieses Ziel. Das kommt nicht von selbst.
Beim Windausbau müssen wir sagen, da gibt es eine positive und eine negative Sache, die ich gefunden habe. Was die GroKo will, die Kommunen sollen finanziell am Betrieb von Anlagen beteiligt werden. Das ist positiv. Aber dann die Abstandsregel bleibt erhalten. Vor allem bleibt natürlich, liebe Grüße nach Bayern an der Stelle wieder, die bayerische Regel, die 10H-Regel erhalten.
Da muss ich mal ganz aktuell dazwischen gehen. Das war übrigens für mich bei der Pressekonferenz zu diesem Paket der lustigste Punkt. Der bayerische Ministerpräsident Söder sagt, woran hat es denn gelegen, dass es so lange gedauert hat? Er sagte, am Ende haben wir, und offenbar stundenlang, um genau diesen Satz gestritten. Die bayerische Abstandsregelung bleibt erhalten. Also es ging nicht um Klimaschutz, es ging um Partialinteressen.
Ja, fantastisch. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz, die 10H-Regel besagt, dass der Abstand zwischen Windkraftanlagen und einem Wohngebiet die 10-fache Höhe der Anlage eingehalten werden muss. Das sind so bis zu 200 Meter kann so ein Windrad hoch sein, also 2 Kilometer entfernt von Häusern.
Das sind nicht nur Wohngebiete, genau, es sind Häuser. Also das kann auch ein Bauernhof sein, der ganz einsam in der Landschaft liegt. Und das reduziert, das reduziert eben das Potenzial für Windkraft gigantisch. Also ich sehe auch bei Windkraft ist diese Abstandsregelung, da ist nichts Progressives drin. Die Idee mit dem, die Gemeinden zu beteiligen, ist absolut gut, weil das vor Ort dazu führen kann, dass einfach mehr Akzeptanz dafür da ist. Wir brauchen irgendwoher Energie. Und wenn wir aus Kohle raus sollen müssen, und das ist ja die logische Folge auch dieses Pakets, je weniger wir in anderen Sektoren tun, und dieses Paket tut zu wenig bei Verkehr, Wohnung und anderem, desto mehr müssen wir im Energiesektor tun, desto schneller muss der Kohleausstieg erfolgen. Das wissen auch alle unterm Strich. Und wenn die Emissionsrechte erstmal handelbar sind, wird genau das passieren. Es wird enormen Druck auf die Industrie und die Energiewirtschaft geben und die Autofahrer kommen wieder mal weitgehend ungeschoren aus dem Spiel raus. Das ist auch das Kalkül der CDU-CSU an diesem Punkt gewesen.
Ja, wenn du gerade noch Kohlekraft ansprichst, also wir wollen bis 2030 auf 17 Gigawatt pro Tag reduzieren. Aktuell haben wir so 40, also quasi die Hälfte. Und bis 2038 die Kohlekraft beenden. Ja, was sagst du dazu?
Da bin ich mir nicht sicher. Also wie gesagt, ich glaube, faktisch werden wir schneller aus der Kohle rauskommen, weil all die Wege, die hier gestellt sind, dazu führen, dass es am Ende das billigste, günstigste und sozial leichteste zu machen ist.
Ich male gerade ein großes Plus, das ist was sehr Positives, das kommt im Gespräch sehr
gut. Ja gut, aber was nutzt es denn? Es spart genau die gleichen CO2-Mengen ein, die man auch beim Verkehr einsparen könnte. Mhm. Und bei der Kohle kommen sie sowieso, ob früher oder später. Im Verkehr bin ich mir da nicht so sicher, da müsste der Druck höher sein.
Aber fantastisch, dann gehen wir noch zum Verkehr.
Waren wir doch eben schon mit den
E-Auto Autofahren. Haben wir noch nicht.
E-Auto. Aber das ist ja, ist da irgendwas jetzt ganz Dolles drin?
Entschuldigung, bis 2030 1 Million Ladepunkte. In unserer Folge über E-Mobilität habe ich mich beschwert, dass ich mein Auto nicht laden könnte, wenn ich ein E-Auto hätte. Mhm. 1 Million Ladepunkte, nur mal so, wir haben momentan so um die 20.000 in 10 Jahren. 980.000 dazu. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Und die E-Auto-Prämie steigt für Fahrzeuge, die nicht mehr als 40.000 Euro kosten. Ich finde es halt immer noch ein super ambitioniertes Thema, weil E-Autos sind einfach aktuell noch sehr teuer. Und die Prämie, naja, wer kauft sich ein neues E-Auto? Auch wieder Gutverdiener.
Aber ja, also Ladepunkte finde ich auch grundsätzlich, ja, brauchen wir mehr, gar keine Frage. Bei der Prämie, das finde ich nicht besonders intelligent. Also ich habe eine Menge Kritiken gelesen, unter anderem von drei Wirtschaftswissenschaftlern. Da gab es einen Artikel in der Süddeutschen, glaube ich, nein, in der FAZ, die sich das auch angeguckt haben. Und die sagen, und das kann ich gut nachvollziehen, das Schlimme an diesem niedrigen CO2-Preis ist ja, dass auf der anderen Seite die Koalition versucht, mit ganz vielen kleinen Maßnahmen Dinge voranzubringen, die sie mit einem hohen CO2-Preis quasi kostenfrei kriegen würde. Wäre der CO2-Preis hoch genug, sodass Lenkungswirkung da wäre, dann müsste man diesen anderen Killefit, der so viel Geld kostet, gar nicht machen. Also diese Förderprogramme für E-Autos. Wenn der Druck auf den Benziner groß genug ist, dann brauche ich keine Förderung, dann tut es mir schon so weh, dass ich gerne auf E-Auto umsteige. Und dann bin ich auch sicher, dass das dazu führt, dass mehr Ladepunkte da sein werden. Normative Kraft des Faktischen, dann schreien die Leute und dann kommen die Dinger. Also der Schlüssel war in der Tat der CO2-Preis und diese Fülle, ich glaube, es sind 60 einzelne Förderprogramme an Förderprogrammen, die sind nur deswegen gemacht worden, weil man Angst vor diesem hohen CO2-Preis und einer konsequenten Klimapolitik hatte.
So.
Das ist alles versenktes Geld.
Ja, versenktes Geld übrigens, es sind 54 Milliarden, dass das Paket bis 2023 schon kosten soll. Aber wie sagst du denn immer so schön, lieber Werner, positiv sollst du deinen Tag beginnen, sagst du mir immer. Und ich möchte auch heute noch zwei, drei Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich positiv fand, einbringen.
Und dann habe ich noch ein letztes Ziel.
Ich hoffe, das ist auch positiv.
Glaube ich weniger.
Okay, Investitionen und Förderprogramme. Ich meine, dass man 1 Milliarde pro Jahr ab 2021 in den ÖPNV-Ausbau stecken möchte, das finde ich gut, ab 2025 2 Milliarden im Jahr. Radwege, Schnellwege ausbauen. Der Bund und die Bahn wollen bis 2030 86 Milliarden Euro in die Schienennetze, die es dringend nötig haben, investieren. Der Schienengüterverkehr soll dadurch ausgebaut werden. Also es gibt ja schon auch hohe Investitionen in Milliardenhöhe in die richtige Richtung. Das möchte ich noch als positiven Aspekt gesagt haben.
Wir haben positiv angefangen, wir haben positiv fast geendet. Ich habe noch ein Problem. Oh. Wir müssen ein bisschen nach vorne gucken. Guck mal, die Bundesregierung will ihr Klimaziel für 2030 mit diesem Paket erreichen. Das bedeutet 55% Treibhausgasreduktion. Was niemand auf dem Schirm hat oder sagt, und die Kanzlerin weiß das, das wird nicht 2030 das Ziel sein, minus 55. Das wird deutlich höher sein.
Ja.
Denn die EU muss im internationalen Klimaschutz, wenn sie das Paris-Abkommen ernst nimmt, und wenn die EU es nicht ernst nimmt, wer denn dann überhaupt noch? Dann muss sie drauflegen, deutlich, und zwar zweimal, 2020 und 2025. Das bedeutet, das Klimaziel der EU wird steigen, nicht wenig. Dadurch steigt auch das deutsche. Und deshalb müsste ein Klimaschutzpaket für 2030, dass das sicherstellen soll, wir erreichen unser Ziel, diese doppelte Erhöhung gleich eingepreist haben. Und das Fatale ist, wir haben ja nicht mal eines, was das derzeitige erreichbar machen würde. Wir werden die nächsten Jahre noch häufiger über dieses spannende Thema lästern können.
Das ist schön, dann haben wir schon mal Themen und hoffen, dass das Monitoring nächstes Mal nicht gut ausgeht. Dann können wir gleich wieder eine Neubewertung starten. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge Klimazentrale, hoffentlich mal positiver.